SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Hedda ist Seiltänzerin im Alcazar auf der Reeperbahn. Anfang der 1930er Jahre beeindruckt sie das Publikum des legendären Varieté-Theaters in St. Pauli nicht nur mit ihrer waghalsigen Artistik, sondern auch mit zwei gefräßigen Kaimanen namens Eddie und Fred, die Hedda auf die Bühne mitnimmt. Selbst Alcazar-Gründer Arthur, der als gewissenloser Lude, aber auch als melancholischer Wohltäter geschildert wird, hat Respekt vor den Auftritten seiner Lieblingskünstlerin. Hedda genießt erstaunliche Freiräume in einer ruppigen Welt, in der die Übergänge von Bühne und Bett oft fließend sind. Die Tänzerin weiß um die Abgründe ihrer Arbeit. Frauen, die sich verkaufen müssen, werden von ihr die Ritas genannt. Ein Teil von Hedda ist auch eine Rita. Diese Persönlichkeitsaufspaltung, die im Text als wiederkehrendes Motiv eingesetzt wird, fungiert als eine Art sprachlich-psychologischer Schutzmechanismus in der sich radikalisierenden Männergesellschaft. Als die Nazis die Macht im Staate übernehmen, verändert sich der Kiez dementsprechend. Der freizügige Seiltanz mit Alligatoren ist bald abgesetzt, nun müssen die Mädels im Dirndl auftreten. Heddas Freunde, die in kommunistischen Sportgruppen aktiv sind, werden verhaftet und ermordet.
Sie haben Listen gefunden. Rotsport.
Ein kurzer Satz und noch ein Signalwort reichen Anja Kampmann, um bedrohliche Situationen zu beschreiben. Später erfahren wir, dass Heddas Schwarm, der Boxer Karl Johann August Hacker, genannt Kuddel, von der Gestapo geholt wurde. Die Angst begleitet die Figuren in »Die Wut ist ein heller Stern« überall hin. Die neuen Hilfspolizisten, kurz Hipos, sind im Dauereinsatz für den Schneuzer, womit Adolf Hitler gemeint ist. Inzwischen ist es sogar zu gefährlich, auf die Beerdigung eines Freundes zu gehen, der als Rotfrontkämpfer hingerichtet wurde. Selbst die Finken, kleinkriminelle Schläger, die Arthurs Machtposition jahrelang abgesichert haben, können dem Peitschenkönig nicht mehr helfen. Sein Nachfolger steht schon bereit.
Jetzt hat Leopold sich ins Stroh gelegt mit dem Vieh. Er hat vorher die Getränke ins Alcazar geliefert, aber er besitzt eine schöne Parteinummer. Alter Kämpfer. Er hetzt gegen Arthur, wie sie alle. Sie bündeln ihre Kräfte, wollen ihn rausdrücken, deshalb sind sie hier. Sitzen an den Abenden da, starren uns an. Jeder Blick von ihnen sagt, er kann euch nicht mehr schützen.
Parallel zu den Geschehnissen im Varieté wird Heddas Familiengeschichte erzählt. Der Vater reiht sich in die SA ein, die Mutter verdingt sich in Remsmars Zigarettenfabrik. Den behinderten Sohn Pauli können oder wollen die Eltern nicht mehr versorgen. Auch deshalb arbeitet Hedda nicht nur auf der Bühne, sondern verkauft ihren Körper dem Grauen, einem gebildeten Freier, der einst in der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika diente. Mit dem wenigen Geld, das ihr der Graue gibt, finanziert sie Paulis Betreuung bei der Grube Müller, einer Nachbarin, die es bis zur Blockwartin bringt. Und dann gibt es noch Jan, Heddas älterer Bruder, der als schlecht bezahlter Geselle in einer Schmiede arbeitet und davon träumt, Harpunen für einen neuen Walfänger herzustellen. Tatsächlich planen die Nazis eine Kolonie im Eismeer. Die persönliche Not der Menschen ist bei Kampmann stets mit den politischen Verhältnissen, in diesem Fall mit dem Großmachtstreben des neuen Reichs verbunden.
Pauli will Schiff fahren, wie Jan. Weg von der Grube Müller. Bald, sage ich.
Der Kleine wird nicht an Bord des Walfängers gehen können, nicht einmal an Land wird er toleriert. Das Kind mit den Lern- und Gehschwierigkeiten darf nicht länger die Schule besuchen. Wer keine arische Perfektion bietet, wird aussortiert. Auch für Hedda werden die Räume ab 1933 ständig kleiner. Zeitweilig übernachtet sie bei der Prostituierten Leni und gerät damit ins Visier der brutalen Fürsorge.
Käthe Petersen ist der geflügelte Name, der nun überall herumgeistert. Komm ihr schräg und du wirst entmündigt, für bekloppt erklärt, sagt Leni. Sie kontrolliert die Untersuchungen. Sie darf über dich bestimmen, als wärest du ein Kind. Geschlechtskrank oder moralisch verkommen. Wohin du gehst und wie lange, ob mit dir noch zu rechnen ist. Papiere gehen hin und her.
Die Zwangsoperation, der sich auch Hedda unterziehen muss, wird in einer schrecklich bedrückenden und gleichwohl gelungenen Szene beschrieben. Hier zeigt sich, wie existenziell die oft spielerisch anmutende Aufspaltung ihrer Identität ist. Eine Rita können sie wie einen Kürbis aushöhlen, heißt es in dem Roman, aber an Heddas Ich kommen die verbrecherischen Ärzte nicht heran. Die Erzählerin überlebt die unmenschliche Behandlung mit einer Wut, die wirklich wie ein heller Stern leuchtet.
Da steht sie, die Fürsorgerin. Ein Rübenmund und dieser vorwurfsvolle Blick. Indem ihr euch selbst erniedrigt, beschmutzt ihr zugleich die Reinheit des Volkskörpers. Pah! Die Rita starrt sie mit Rehaugen an. Aber ich lache. Du kratziges Biest. Ich geh dir an die Gurgel. Ich häcksel dich klein, wie das stinkende Suppengrün auf dem Schneidebrett. Pah!
Käthe Petersen hat es gegeben. Sie war verantwortlich für die Sterilisation und Entmündigung von vielen hundert Menschen. Eine Horrorgestalt, die auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Hamburger Bürokratie weiter Karriere machen konnte. Ein vierseitiges Personenregister im Anhang zeigt, dass die meisten Lebensgeschichten dieses Buchs nicht erfunden sind. Die Gegebenheiten mögen recherchiert sein, der Roman aber ist auf artifizielle Weise fiktiv. Das liegt vor allem an der Kunstsprache, in denen zahlreiche Dialektdialoge eingebunden sind, und an den flirrenden Gedanken über das Hungern und Überleben in gefährlichen Zeiten. Die illusionslose, aber nie defätistisch angelegte Erzählstimme ist historisch verortet und doch wirkt die Prosa nie altertümlich. Durch die einerseits lakonische, phasenweise aber auch lyrisch überhöhte Tonlage, die erwähnten Spiegelmomente in der Erzählperspektive und nicht zuletzt durch die suggestiven Monologe der Protagonistin wird eine sprachliche und inhaltliche Aktualität erzeugt. In »Die Wut ist ein heller Stern« schreibt Anja Kampmann über die Vergangenheit, als könne sie wieder stattfinden. Das Buch ist ein Mahn und Denkmal für ein Proletariat, das sich unter widrigsten Bedingungen gegen den Faschismus positionierte. Auch unter Lebensgefahr werden nämlich noch Flugblätter gedruckt. Dabei verklärt sie das Milieu keineswegs. Der Blick auf die Sexarbeit ist so differenziert, wie die Schilderungen der Fürsorgeverbrechen schonungslos sind. Kampmann beschreibt in vielen Einzelszenen, wie die Repressionen innerhalb der Nazi-Gesellschaft mit dem kolonialen Wahn korrespondieren. Dabei vermag die Autorin, die vielen Erzählfäden souverän zu einem Textteppich zu verweben, der genremäßig schwer einzuordnen ist. Das Buch, das streckenweise Züge einer Ballade trägt, überrascht immer wieder mit Drehbewegungen und eigenwilligen Sprüngen. Bis zum Romanende, das 1937 angesiedelt ist, bleibt Heddas Geschichte offen und atemraubend. Ein Roman wie ein literarischer Seiltanz.